Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Mit jedem Schlagloch hüpfe ich ein bisschen in meinem Sitz. Vom Schlafen abgehalten hat mich das nicht. Als mir bei einem besonders heftigen Loch in der roten Lehmpiste mein Rucksack auf den Kopf fällt, wache ich dann aber doch auf. Und genau rechtzeitig. Am Horizont taucht die Morgensonne das Meer in ein Licht, das mich wie eine sanfte Umarmung im neuen Tag begrüßt. Ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Was davon an meinen Fingern zurückbleibt, ist so rot wie der Staub, der hier wie ein feiner Film über allem liegt. Hier, das ist Kambodscha. Genauer, ein lokaler Reisebus auf den letzten Metern des Weges nach Kep, einem kleinen Ort in der Provinz Kampot. Aus den Lautsprechern dudelt scheppernd Khmer-Musik. Auf dem kleinen Bildschirm über der Fahrerkabine läuft das zugehörige Musikvideo mit Karaoke-Untertiteln auf Khmer. Die Sängerin trägt eine toupierte Tolle. Ein Mann in Militärkleidung scheint der Grund für ihre Tränen zu sein. Die Melodie ist sehr eingängig und ich sehe den Ohrwurm schon kommen. Mein Augenmerk liegt aber vor allem auf der Khmer-Schrift. Ich glaube, mir hat noch nie ein Schriftbild so gut gefallen. Als ich die Buchstaben das erste Mal gesehen habe, musste ich zuerst an das Spiel Snake auf meinem ersten Nokia-Handy denken, direkt danach an Liebesbriefe künstlerisch hochbegabter Königinnen. Von meiner letzten Gastgeberin, Bofa, habe ich erfahren, dass die kambodschanische Schrift aus 71 Buchstaben besteht. Die Kinder in Schuluniformen, die ich vor dem Fenster auf Fahrrädern miteinander schäkern sehe, müssen also mehr als doppelt so viele Buchstaben lernen wie ich einst. Und die meisten lernen auch noch zusätzlich das lateinische Alphabet. Das beeindruckt mich. Vor den ebenfalls rot bestaubten Fenstern zieht gemächlich die mir bereits so vertraut gewordene Kulisse vorbei. Die Holzhäuser auf Stelzen, gewappnet für die jährlichen Monsune der Regenzeit. Die ebenfalls hölzernen Leitertreppen, die auf die Terrassen führen. Der fast ausschließlich zweirädrige Verkehr, die Motorroller, Motorräder und natürlich die Tuk-Tuks, die traditionellen Motorrad-Rikschas, das Transportmittel Nummer 1 für kurze Strecken. Bunte Farben, Kühe, Plastikstühle vor den kleinen Läden am Straßenrand, die Zuckerrohrpressen, überspannt mit bunten Sonnenschirmen. In Cap werde ich, wie vorab mit dem Busfahrer, mit Händen und Füßen abgemacht, direkt am Hafen abgesetzt. Von dort möchte ich auf eine kleine Insel namens Koh Tonsai übersetzen. Eine Verwandte von Buffa betreibt dort einige Bungalows am Strand. Es sei schlicht auf der Insel, fern von Luxus, aber eine wahre Oase der Ruhe, so sagte sie. Am Hafen liegen bereits die hölzernen Longtail-Boote, die zur Überfahrt auf die Insel benutzt werden. Ihr türkisfarbener Rumpf verschmilzt mit der Farbe des Meeres, das, so klar wie in einer Reisebüro-Werbung, sanft an den Hafen brandet. Das knallige Rot, in dem die Sonnenschutzdächer angepinselt sind, bildet den perfekten Kontrast. Von einem fahrenden Verkäufer kaufe ich einen frisch gepressten Zuckerrohrsaft. Ich bin schon nahezu süchtig nach der erfrischenden, zitronigen Süße geworden. Dann setze ich mich mit meinem Getränk auf meinen Rucksack und warte, dass noch mehr Leute eintreffen, die ebenfalls auf die Insel übersetzen wollen. Die Sonne wird so rasch stärker, dass ich mich eincreme und noch froher bin, dass die Boote mit einem Dach ausgestattet sind. Ich warte. Und ich warte mit dem Geruch des Meeres in der Nase, der sich mit der Mischung aus Schweiß und Sonnencreme vermengt, die von mir ausgeht. Und ich warte mit dem Geräusch der sanften Brise in den Kokosnusspalmen. Ich warte in dem geschäftigen Treiben, das die letzten frisch gefangenen Krabben und Fische auf den großen Markt im Zentrum des Ortes verfrachtet. Und ich warte in Türkis und Rot und Blau und mit Möwen. Natürlich immer mit Möwen. Als ich gerade einen Schattenplatz suchen will, entdecke ich eine Bewegung in Orange. Eine ganze Gruppe junger buddhistischer Mönche kommt zielstrebig auf das Longtail-Boot zu, vor dem ich mich niedergelassen habe. Ihre orangefarbenen Gewänder strahlen im Wettbewerb mit der Sonne. Fast im selben Moment gesellt sich ein älterer Mann zu uns, der sich sofort geschäftig am Boot zu schaffen macht. Ihm fehlen einige Zähne und sein Gesicht ist auf eine Art und Weise gefaltet, die verrät, dass er öfter gelacht hat, als die Stirn zu runzeln. Viel öfter. Plaudernd machen die Mönche es sich auf dem Boot gemütlich. Der Bootsbesitzer winkt mich herüber und deutet auf die letzte freie Holzbank am Heck des Bootes. Er nimmt meinen Rucksack entgegen und tut so, als sei er so schwer, dass er ihn ins Wasser plumpsen lassen wird. Wir lachen. Als mein zweites Bein das Festland verlässt, breitet sich ein kribbelndes Gefühl in mir aus. Erst in meinem Bauch und dann in meinem ganzen Körper. Der Mann lässt den Motor an und wir tuckern gemütlich hinaus aufs offene Meer. Der Wind verliert Salz auf meine Haut und rauscht angenehm in meinen Ohren. Das Geräusch vermengt sich mit dem fröhlichen Geplauder der Mönche. Das Orange ihrer Gewänder bildet einen malerischen Kontrast zu den Blautönen, die uns mittlerweile komplett umhüllen. Ich frage mich, was sie wohl auf der Insel machen werden und ob es normal ist, dass sie ihr Kloster scheinbar so ohne weiteres verlassen. Ich versuche, sie auf Englisch anzusprechen, aber sie winken lächelnd ab. »No English«. Ich hole mein Handy heraus, um meine Übersetzungs-App zu Hilfe zu nehmen, aber ich habe hier auf dem offenen Meer leider keinen Empfang. Zu meiner Überraschung nimmt einer der Mönche ebenfalls ein Handy aus seinem Gewand, sucht offenbar ebenfalls Verbindung, findet ebenfalls keine. Die einzige Übersetzung, die offline gespeichert ist und zur Situation passt, spiele ich noch ab. I am very sorry, but I don't speak Khmer. Bedauernd zucken wir mit den Schultern. Langsam nähern wir uns der Insel. Wie aus einem Fernwehtraum geschnitten, liegt sie vor uns. Im Rücken ist das Festland nur noch schemenhaft erkennbar. Unser Kapitän legt gekonnt am Sandstrand an. Ich bezahle ihn, wie ich es von Buffa gelernt habe. Ich nehme mir Zeit, den Geldschein ordentlich glatt zu streichen. Dann drehe ich ihn in Richtung des Empfängers. Mit der rechten Hand überreiche ich ihn. Mit der linken Hand fasse ich mir leicht an die rechte Armbeuge und radebreche ein Saum Makun. Ich frage mich, ob ich wirklich Danke sage oder ob meine Aussprache vielleicht Bananenschale oder Affenknie daraus macht, aber die Geste zählt. Bofas Verwandte empfängt mich am Strand. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich bemerke sofort das Muttermal am Kinn, das an genau der gleichen Stelle ist wie bei Bofa. Sie stellt sich als Kuntea vor. Danach zeigt sie mir direkt den hölzernen Bungalow, der für die nächsten Tage mein Zuhause sein wird. Wie angekündigt, ist er eher schlicht. Aber ich muss Bofa widersprechen. Was für ein Luxus, direkt am Strand einen eigenen Bungalow zu bewohnen. Der Blick aufs offene Meer ist mir mehr wert als jede Klimaanlage. Wunderschöne tiefrote Blumen blühen vor der kleinen Terrasse. Die Hängematte darauf wird von einer Kokospalme beschattet. Und eine der jungen Kokosnüsse wartet bereits geöffnet auf dem Geländer auf mich. Erst jetzt bemerke ich, wie durstig ich bin. Gerade als ich Kuntea verabschieden will, knurrt dazu mein Magen so laut, dass es nicht zu überhören ist. Kuntea lacht und bietet mir an, mir mein Mittagessen in den Bungalow zu bringen, so dass ich erst mal ankommen kann. Dankend nehme ich an, lege mich in die Hängematte und schlürfe das kühle Kokoswasser direkt aus der Öffnung, die offensichtlich erst kurz vor meiner Ankunft mit einer Machete in die schwere Kokosnuss geschlagen wurde. Nur wenig später bringt Kuntea mir einen dampfenden Teller mit Reis und eine weitere Kokosnuss. Aus dieser schlägt mir allerdings ein unfassbar leckerer, pikant-würziger Geruch entgegen. Als sie beides vor mir abstellt, sehe ich, dass die Kokosnuss in der Mitte entzweigeschlagen ist. Ich nehme die obere Hälfte ab und kann vor Freude kaum an mich halten. Darin ist mein liebstes kambodschanisches Gericht, das traditionelle Fisch-Amok, eine Art gedämpfter Auflauf. Fischfilets werden in einer Soße aus leckeren Gewürzen, Kokosmilch und Eiern gedämpft. Durch das Ei stockt die Soße und bekommt eine leicht dickliche Konsistenz. Den Fisch hat mein Bruder heute Morgen gefangen, erklärt mir Kuntea stolz. Sie leistet mir beim Essen Gesellschaft. Sagt, sie möchte ihr Englisch üben, das eigentlich schon sehr gut ist, wie ich finde. Als das nächste Boot ankommt, verabschiedet sich Kuntea von mir. Mein voller Bauch, das Schaukeln der Hängematte, die vollkommene Abwesenheit von Verkehr und der flackernde Schatten der Palmblätter auf meinen gebräunten Beinen verbinden sich zu einer Einladung für einen Mittagsschlaf, die ich dankend annehme. Nach meinem Nickerchen ist mir danach eine Erkundungstour rund um die Insel zu starten. Ich ziehe meine Schuhe aus und genieße das Gefühl des warmen Sandes zwischen meinen Zehen. Sobald ich den Hauptstrand verlasse, drängt sich mir der Eindruck auf, allein auf der Insel zu sein. Ein schmaler Pfad führt ins Innere der Insel. Er ist gesäumt von Kokospalmen. Sie wiegen sich sanft in der leichten Brise. Es ist so still, dass ich das Knirschen des Sandes unter meinen Fußsohlen höre. Ich muss an das verstohlene Chipsknabbern in einem ruhigen Kinosaal denken, das mir immer unverhältnismäßig laut vorkommt. Der Pfad endet an einem kleinen Strand, auf dem ich mehrere rechteckige Felder entdecke, die mich sofort neugierig machen. Nur ein einziges Häuschen steht hier auf einer leichten Anhöhe. Das Dach ist aus Palm- und Bananenblättern gedeckt. Sicher gehören die Felder zu den Menschen, die dort wohnen. Eine junge Frau sitzt davor und säugt ihr Baby. Ich winke, zeige fragend auf die Felder. Die Frau winkt lächelnd zurück und deutet mit einer Geste an, dass ich gern näher kommen kann. Dankbar für das freundliche Willkommen begutachte ich die Rechtecke aus der Nähe. In einem Rechteck sehe ich einen kleinen weißen Haufen. Ein pfeifender Mann nähert sich mir. Über der Schulter trägt er eine Bambusstange, über die zwei Körbe miteinander verbunden sind. In dem Moment macht es Klick. Ich bin über ein kleines Salzfeld gestolpert. In dieser Region Kambodschas hat die Salzgewinnung lange Tradition. Und auch hier wird wohl sogenanntes Fleur de Sel gewonnen. Das hatte ich vorab in einem Reiseführer gelesen. Zwischen Januar und April ist die heißeste und trockenste Zeit des Jahres und damit die Zeit der Meersalzblüten. Die Salzfelder befinden sich nah am Ozean und das Salzwasser wird vom Meer in die Felder geleitet, die dann vom Zufluss abgeschnitten werden. Das Wasser lassen die Salzbauern verdunsten und zurück bleiben Salzkristalle. Fasziniert schaue ich die Kristalle an, die in der Mittagssonne glitzern. Der junge Mann kommt auf mich zu und spricht mit mir, aber leider verstehe ich ihn nicht. Er zeigt auf mich, dann auf das Salz, führt seinen Finger zum Mund, reibt sich den Bauch, zeigt wieder auf mich. Vorsichtig nehme ich mit meinem Finger eine Meersalzblüte auf. Sie ist zart und fragil. Auf meiner Zunge überrascht mich das feine Knuspern und wie sanft die Blüte auf meiner Zunge zergeht. Ich bedanke mich mit überschwänglichen Gesten und setze meinen Erkundungsspaziergang fort. Der Weg führt mich nun wieder am Strand entlang. Immer wieder springe ich in das türkisfarbene Meer, das mich mit Badewassertemperatur empfängt. Und das, obwohl mittlerweile die Sonne schon tief am Himmel steht und den Himmel in Pastell taucht. Mich zieht es zurück zu meinem Bungalow. Dort angekommen, lege ich mich in die Hängematte und baumle im tiefroten Licht der untergehenden Sonne. Wie ein glühender Feuerball versinkt sie über dem Meer am Horizont. Es ist immer noch angenehm warm. Kuntea läuft an meiner Terrasse vorbei und wir unterhalten uns ein wenig. Ob ich Hunger habe? I wouldn't say no. Und sie bringt mir eine dampfende kambodschanische Nudelsuppe mit einem kleinen Schälchen Meersalzblüten. In der heißen, leicht scharfen Brühe entfaltet das kostbare Salz erst sein volles Aroma. Gesättigt lasse ich mich in der Hängematte nach hinten sinken. Die elektrischen Generatoren werden ausgestellt und die Insel versinkt im Dunkel. Der Mond ist nur eine schmale Sichel. Und auch vom Festland geht kaum Lichtverschmutzung aus. Der Sternenhimmel ist atemberaubend. Die Milchstraße fließt über meine Hängematte wie ein strahlender Mekong am Himmel. Das langsame Schaukeln und das Rauschen des Meeres lassen meinen Atem immer ruhiger werden. Langsam gleite ich in meinen leichten Seidenschlafsack und strecke mich noch einmal in der Hängematte aus. Meine erschöpften Glieder entspannen sich. Die Ruhe fließt bis in meine Zehen hinein, von denen die letzten Sandkörner in meinen Schlafsack rieseln. Die farbenreichen Bilder meines langen Tages ziehen vor meinem inneren Auge an mir vorbei. Das Rot des Staubs am Morgen, das Orange der Mönchsgewänder in der türkisblauen Kulisse der Überfahrt, das Grün des Palmendachs meiner Inselerkundung, das Weiß der Meersalzblüten. Ich atme die wohlig warme Abendluft ein und schmecke die letzten Salzrückstände des Meeres auf meinen Lippen. Mein Atem geht im Takt der Wellen, die ruhig an den Strand spülen und mich einladen, ganz loszulassen und meine Träume mit offenen Armen zu empfangen.